Zieh dich besser an mit Worksoul und klinisch relevant. Erhalte mit dem Code KR5 5% Rabatt auf Kasachs und andere Kleidung für deinen Praxis- oder Klinikalltag. Weitere Infos findest du unter www.worksoul.de. Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die in medizinischen Fachberufen arbeiten. Schön, dass du heute zuhörst. In unserem Podcast möchten wir dir medizinisches Fachwissen vermitteln, das du unmittelbar in deinem klinischen Alltag für deine PatientInnen gebrauchen kannst. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, veröffentlichen wir neue Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Schau dich auch gerne einmal auf unserer Webseite unter klinisch-relevant.de um. Denn hier findest du nicht nur Informationen über uns und unser Projekt, sondern auch viele Audio-, Video- und Live-Fortbildungen, die du buchen kannst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß und viele Erkenntnisse bei unserer heutigen Podcast-Folge. Heute mit Dr. Caroline Bialon mit dem ersten Teil zum Thema Glücklich im Arztberuf.
Liebe Caroline, ich begrüße dich ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du hast ein Buch geschrieben. Das finde ich toll. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Geschichte. Und du hast ein Buch geschrieben, das für Ärztinnen und Ärzte sicherlich interessant sein dürfte, weil es geht um das Thema Glück. Ich kann mir vorstellen, jeder kann ja irgendwie Glück gebrauchen. Viele Leute reden über das Glück und im Kontext mit dem Arztsein ist das ja sowieso noch was Spezielles. Deswegen, also ich finde, dass dieses Buch total notwendig ist und total schön geworden ist. Bevor wir jetzt einsteigen in das Thema Glück, würde ich dich gerne ein bisschen mehr kennenlernen und ja, die Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Deswegen erst einmal die Frage, wer bist du und was machst du in deiner ärztlichen Tätigkeit?
Lieber Kai, vielen Dank, dass ich bei Klinisch Relevant dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Und ich freue mich natürlich sehr, auch mit dir über das Thema Glück im Arztberuf sprechen zu dürfen, weil es mir wirklich ein Herzensthema ist. Für mich persönlich ist der Arztberuf der schönste Beruf überhaupt. Und ich bin Allgemeinärztin. Ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder von 4 und 7 Jahren. Also auch genau in diesem zwischen Beruf und Familie und allem, was da an Themen dazukommt. Ich bin zu dem Buch gekommen durch meine Patienten und durch meine eigenen Begegnungen mit früheren Kommilitonen, aber auch mit Kollegen, wo ich immer wieder erschrocken war, wie aus ganz motivierten, ganz ja wirklich passionierten Medizinstudenten recht entweder immer noch sehr begeisterte Ärzte geworden sind, aber zum Teil eben auch sehr erschöpfte Ärzte oder zum Teil auch sehr desillusionierte Ärzte oder auch Mediziner, die sich entschieden haben, einfach aufgrund ihrer Erfahrungen im Medizinsystem auch dem Arztberuf nicht weiter zu folgen, sondern lieber andere Wege zu gehen. Und gerade auch in den Begegnungen mit den Patienten, die da natürlich nochmal ganz anders persönlich betroffen sind in manchen Konstellationen, ja, habe ich mich gefragt, was braucht es denn, um als Arzt glücklich zu sein? Und wie kann ich als Arzt auch noch bis zur Rente ein gutes Arztsein leben und glücklich sein und eben in dem Sinn auch erfüllt sein?
Darf ich nochmal kurz ein bisschen tiefer reinfragen? Du hast gesagt, du bist Allgemeinmedizinerin. In welchem Kontext arbeitest du? Also bist du rein schulmedizinisch unterwegs oder einfach damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen?
Genau. Ja, also ich bin dann auch einen eigenen Weg gegangen. Ich bin klassische Allgemeinärztin und da lasse ich auch nichts drauf kommen, sozusagen. Die klassische westliche Medizin, wie wir sie bei uns haben, da lasse ich auch, das ist für mich absolut die Basis. Und ich arbeite eben auch komplementärmedizinisch, eben gerade mit Naturheilverfahren. Ich habe eine Weile in einer anthroposophischen Klinik in der Schweiz gearbeitet. Ich bin mit Homöopathie sozialisiert worden. Aber es ist eben für mich immer komplementär. Also es gibt einfach Bereiche, wo die sogenannte Schulmedizin, unsere westliche Medizin, an ihre Grenzen stößt oder wo Patienten eben auch Bedürfnisse haben. Und da ist es mir wichtig, das zusammenzuführen, aber eben unter einer ärztlichen Führung zusammenzuführen und zu gucken, was macht hier wirklich Sinn, in welchem Kontext. Und dann bin ich jetzt fast fertig mit der Psychotherapie-Ausbildung, weil ich tatsächlich von so einem ganzheitlichen Menschenbild ausgehe, dass der Mensch eben mehr ist als die Summe seiner Teile, also dass der Mensch wirklich mehr ist als nur ein Körper und dass, bei den Kollegen klingt es ja dann oft eher abschätzig, wenn man dann sagt, naja, das ist halt psychisch, aber dass eben da verschiedene Komponenten ineinander spielen und man das dann auch nicht das eine kleiner machen kann als das andere und dass beides seine Berücksichtigung braucht, das liegt mir einfach auch sehr am Herzen und das mache ich sehr, sehr gern. Genau.
Du hast gerade gesagt, dass deine Patienten und deine Patientinnen dich auch so ein bisschen auf dieses Thema Glück gebracht haben. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
Na, also es ist halt schon so, dass, also ich habe diese Art von Arbeit, die ich mache, mache ich tatsächlich in der eigenen Privatpraxis. Und Privatpatienten sind ja eigentlich so dem Vorurteil nach Patienten, die eher noch besser behandelt werden als andere. Wobei mir das nicht nur bei meinen Patienten in der Praxis so geht, sondern ich fahre auch ziemlich viel ärztlichen Bereitschaftsdienst. Also wenn man die 116, 117 anruft, dann komme ich mitunter. Und das mache ich auch sehr gern als Gegenstück zur Praxis. Und sowohl in der Praxis wie auch dort sind die Geschichten, die manche Patienten erzählen, einfach schon sehr erschreckend, wie ihnen von Ärzten auch begegnet wird. Also ich hatte gerade heute Morgen, kann ich es wirklich direkt frisch wieder erzählen, hatte ich einen Patienten, der nach einer Prostatakarzinom-Operation 2 Stunden später gleich nochmal operiert wurde, weil er einen Darmdurchbruch hatte, ganz schlimm Blutverlust im Verlauf, Thrombose, Lungenembolie, alles, was man nicht haben will, dem ging es richtig, richtig schlecht. Und als er dann nur auf der Visite danach, und das glaube ich ihm, weil das ist auch ein sehr höflicher Mensch und ein sehr, er dann gefragt hat, wie das denn war und ob da womöglich was schiefgelaufen ist, da kam dann wirklich sehr, da wurde er richtig, hat er erzählt, dass das richtig schlimm für ihn war, dass er so in den Senkel gestellt worden ist und dass der Kollege dann ihm gesagt hat, ja, und ihren Katheter, den behalten Sie wahrscheinlich bis ans Lebensende und das Stoma werden Sie wahrscheinlich auch behalten und dass ihn das natürlich in so einer Situation jetzt mal ungeachtet dessen, welche Worte wirklich gefallen sind, darum geht es nur sekundär, aber dass man als Patient da einfach sehr ausgeliefert auch ist und da wirklich auch was Schreckliches erlebt hat und es gar nicht darum geht, Schuldige zu suchen oder so, sondern wirklich auch anzuerkennen, oh, das ist bei Ihnen richtig, richtig schlecht gelaufen, so gelaufen, wie wir uns das gar nicht wünschen und ich kann verstehen, dass Sie frustriert sind. Sondern wie dann eben auch so eine Macht dann schon ein Stück weit ausgespielt wird. Das hat mich zum Beispiel gerade heute frisch schon wieder ziemlich betroffen gemacht. Aber es gibt natürlich die viel häufigeren Beispiele, dass man auf der Notaufnahme ist und der Kollege schlurft irgendwie rein und setzt sich an den Computer und hat einen kaum angeguckt und tippt irgendwie in den PC und sagt, ja, oh, war es der rechte oder der linke Arm? Oh ja, gehen Sie mal zum Röntgen. Also und dann kommt nach dem Röntgen die Schwester und sagt, ja, wir machen jetzt rechts den Gips, der Arm ist ja gebrochen und das war dann der Arztkontakt. Also und das ist einfach gar nicht so selten.
Ja, das stimmt, ja. du hast gesagt, dass du so aus deinem persönlichen Umfeld auch einfach Kolleginnen und Kollegen mitbekommen hast, die ja so ein bisschen den Mut und die Kraft verloren haben und auch die Lust vielleicht am ärztlichen Beruf. Ist es dir persönlich auch schon mal so gegangen, dass du in so ein Loch gefallen bist? War das vielleicht auch Teil der Motivation oder eigentlich gar nicht?
Also meine Motivation hatte ich glücklicherweise immer. Und ich war auch jemand, ich musste mir, also ich habe gleich meinen Studienplatz gekriegt und mein Studium konnte ich so durchziehen, aber mir ist es nie so zugeflogen. Also das war für mich schon immer ein ganz bewusster Akt, diesen Weg zu gehen. Und das ist es eigentlich auch geblieben. Also ich habe auch meine Stationen, das war schon sehr bewusst. Und da sind wir vielleicht auch schon bei dieser Zweiseitigkeit. Es ist schon auch anstrengend gewesen. Und ich hatte zum Beispiel meine erste Stelle in der Onkologie mit ganz viel palliativer Onkologie. Und wir hatten, also mein Dienstschluss wäre um 16:30 gewesen, aber ich habe schnell begriffen, dass ich keinen Termin vor 19 Uhr legen sollte. Und natürlich war das sehr erschöpfend und ich glaube, ich war auch nie so oft erkältet in meinem Leben oder krank wie in meiner Assistenzarztzeit. Ich hatte dann das Glück, dass ich doch immer wieder in einem sehr positiven oder unterstützenden Umfeld war und dass da immer wieder auch Menschen waren, die das dann sozusagen abgefedert haben oder die mir dann positive Bestärkung gegeben haben und dass ich einfach von mir aus das Gefühl hatte, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dann ging das auch gut. Aber nein, so Einbrüche hatte ich nicht, aber leicht war es nicht immer.
Wie ist es dann gekommen, dass du tatsächlich ein Buch geschrieben hast? Das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein Riesending. Also man muss ja einen Verlag finden, man muss tatsächlich auch was zu Papier bringen, man muss das lektorieren lassen und so weiter und so weiter. Willst du das noch kurz erzählen?
Ja, gern. Also ich bin eine Weile sehr damit umgegangen oder gehe ich immer wieder, dass ich mich wirklich so mir Zeiten nehme, wo ich mich frage, was möchte ich wirklich machen oder was sind meine nächsten Ziele? Was ist mir jetzt wirklich wichtig? Und eben gerade mich so aus dem Alltag ein bisschen rauszunehmen, einen Schritt zurückzunehmen und also durchaus auch im laufenden Alltag, aber Ferien eignen sich manchmal ganz gut, mich dann wirklich zu fragen, was würde ich eigentlich gern machen? Und dann eben auch zu sagen, okay, was kann mir passieren, wenn ich es tue? Und so ist tatsächlich dann die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben. Und mit dem Thema, das war mir eigentlich auch schnell klar. Ich habe dann auch ein Konzept gemacht, aber ich habe mir dann gedacht, ich bin ja nicht verrückt und schreibe ein Buch. Und das will dann keiner. Weil natürlich, da sind wir dann auch wieder bei Sachen wie Zeitmanagement und Priorisierung. Das wäre mir dann auch zu schade gewesen. Und dann war mir aber klar, für Ärzte muss es ein Medizinverlag sein, ein renommierter Verlag für medizinische Fachbücher, weil Ärzte haben es nicht so mit Ratgebern.
Stimmt.
Und dann wusste ich, also habe ich mir das schon überlegt und dann habe ich mir die verschiedenen Verlage einfach an einem Freitagnachmittag aufgerufen. Und der Springer Verlag hatte unvorsichtigerweise die Telefonnummer der Fachbereichsleitung für den Bereich Medizin auf ihrer Homepage. Und Freitagnachmittag ist auch im Springer Verlag, wie wahrscheinlich in vielen großen und kleinen Unternehmen, primär nur noch die Chefin am Apparat. Und so habe ich da angerufen und hatte tatsächlich die Leiterin für den Bereich Medizinpublikationen am Telefon. Und der habe ich dann mein Konzept geschildert und die fand das gut und ich habe ihr, also wollte das natürlich noch schriftlich und so, aber das hatte ich ja schon, das konnte ich ihr dann ziemlich schnell schicken. Und ich glaube, 2 Wochen später hatte ich das erste Telefonat mit meiner Editorin und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Genau.
Das hört sich an, als ob das irgendwie von irgendeiner Kraft unterstützt wurde, von welcher auch immer.
Ja, nein, ich mag diesen Satz, Schicksal ist, wenn der liebe Gott inkognito bleiben möchte oder Zufall ist, wenn der liebe Gott inkognito bleiben möchte. Ne? Aber Wie auch immer.
Lass uns mal zu dem Thema Glück an sich kommen, weil das ist ja so das erste Kapitel bei dir im Buch. Da gehst du auf das Thema Glück ein. Also was ist das überhaupt? Ne? Das ist ja so ein riesiges Wort, das natürlich für jeden irgendwie unterschiedlich belegt ist. Und ich finde, das ist so, also ich muss sagen, ich habe dein Buch noch nicht komplett gelesen, aber das hat mich wirklich schon beeindruckt, wie viel Gewicht da drin war. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Wort eben, wie gesagt, auch so bedeutungsschwanger sein kann. Und ja. Aber was ist Glück? Also kannst du da eine Antwort drauf geben?
Ja. Glück ist, also wie du schon sagst, das erste Kapitel war auch tatsächlich, ich würde sagen, mein schwierigstes, weil Glück einfach so viele Facetten hat. Gerade für die Art des Glücks, wie ich es meine, für das Buch und wie ich auch glaube, dass es für uns so die größte Wichtigkeit, gerade bei so großen Sachen wie dem Beruf oder dem Arbeitsleben hat, ist tatsächlich diese Zufriedenheit, diese tiefe Form von Erfüllung. Also um das nochmal so ein bisschen aufzudröseln, es gibt natürlich so ein Glück, unser berühmter Kollege Eckhard von Hirschhausen, der dröselt das Glück ja sehr, sehr schön auf, so gerade in Vergnügen, in so Augenblicksmomente, also wenn so ein schöner Sonnenuntergang ist oder so ein Vergnügen, wenn ich irgendwas Nettes mache oder eben auch so ein Gemeinschaftserlebnis zum Beispiel kann auch so ein Glücksmoment sein. Oder aber auch, wenn ich mich überwinde, was zu tun, was ich mich nicht getraut hätte. Und wen ich dazu sehr hilfreich fand, ist der buddhistische Mönch Mathieu Ricard. Das ist ein Franzose, der eigentlich am Pasteur-Institut in Paris eine tolle Laufbahn vor sich gehabt hätte und der sich dann entschieden hat, in den Himalaya zu gehen, der auch französischer Übersetzer des Dalai Lama ist. Und das ist übrigens auch wirklich physisch der Mann, der zum Beispiel für diese Studien ins MRT gelegt wird, um zu gucken, was dann die Hirnströme von jemandem machen, der richtig viel meditiert hat. Also das ist genau dieser Mann. Und der hat auch ein Buch über Glück geschrieben, wo er eben auch so diesen Vergleich bringt mit dem Essen. Also Glück ist eben nur bedingt Vergnügen. Und das ist dieses schöne Beispiel, dass wenn ich eben esse, dann ist es schon Vergnügen, aber irgendwann bin ich einfach satt. Und irgendwann ist mir dann womöglich sogar schlecht. Und daran zeigt sich, dass Vergnügen einfach sehr erschöpfbar ist. Oder eben, ich meine, der andere Vergleich ist, dass das Glück sich einfach abnutzt in seiner biochemischen Reaktion letztlich ja auch in uns, dass ich dann den immer größeren Kick brauche, um dieses Erlebnis zu haben. Und um beides kann es natürlich nicht gehen. Also wenn eins von beiden oder beides der Maßstab für Glück im Beruf wären, dann ja, ich denke, das würde nicht gut ausgehen. Sondern es geht wirklich um so eine tiefe Zufriedenheit, um dieses Gefühl, ich bin hier richtig. Und das, was ich tue, macht Sinn. Und das ist wirklich was für den Arztberuf, ja, was ist, was den Beruf auch prädisponiert für Glück, ist dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit. Also wenn ich wirklich sage, ich kann hier Menschen konkret helfen, denen es schlechter geht, dass es ihnen besser geht. Und natürlich ist das dann eine Frage des Perfektionswunsches, ob ich dann jeden heilen muss oder ob mir eine Schmerzverbesserung auf der Skala von 7 auf 3 schon reicht. Aber all das ist ja eigentlich sinnhaft, wenn ich damit Menschen helfen kann. Und das ist ja auch das, womit ganz viele Medizinstudenten ins Studium starten und sagen, ja, ich habe ein Top-Abi und ich habe alle Möglichkeiten offen, aber genau dieses Studium will ich machen, weil ich da einfach intellektuell gefordert bin, weil ich da verschiedenste Möglichkeiten habe, mich zu verwirklichen. Ich kann ja von von reiner Forschung bis zu irgendwie Notfallmedizin, von zu Wasser, zu Land, wo auch immer, einfach alles Mögliche tun. Vom Mikroskop bis zum Stethoskop sozusagen.
Und bis zum Hubschrauber.
Bis zum Hubschrauber, genau. genau. Und das ist ja schon einfach eine ganz, ganz große Bandbreite.
Ja. Da hast du recht. Ich glaube, manchmal vergisst man das auch, ne, was das für eine Bandbreite hat. Ja. Und man ist dann so gefangen in seinem kleinen Job, den man da hat auf der Station oder so.
Ja, genau.
Ja, das hast du schön gesagt. Vielen Dank. Es gibt ja immer mal wieder, man liest es ja immer mal wieder auch so in den sozialen Medien, dass Ärzte eher nicht zufrieden sind, eher nicht glücklich sind. Kennst du so ein paar Arbeiten oder Umfragen oder so, die das so ein bisschen auseinandergenommen haben? Also was würdest du sagen, wie ist die Stimmung in der Ärzteschaft aktuell?
Ja, also es gibt vom Marburger Bund so eine Erhebung von der Ärztegewerkschaft der angestellten Ärzte, so wie ich es weiß, dass es in der letzten Umfrage, die mir bekannt ist, waren tatsächlich 40% der Ärzte nicht, also so unzufrieden mit ihrem Beruf, dass sie tatsächlich über einen Berufswechsel nachgedacht haben, was ich schon eine erschreckend hohe Zahl finde. Und auch die Kassenärztliche Vereinigung gibt immer wieder so Studien in Auftrag, wo dann eben die Zufriedenheit relativ breit abgeklopft wird, wo es dann um Zeiten wie, also Problemstellen sind auf jeden Fall die Bürokratiemenge, dann die Schlagzahl, die erwartet wird, also um dieser Kampf zwischen Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit, es muss immer mehr, immer schneller und lieber eben, ja auch, dass die Eingriffe und ja auch also alles, was mit die sogenannte Apparatemedizin letztlich besser bezahlt wird als eine sprechende Medizin, das scheint schon auch zu dieser Unzufriedenheit beizutragen, dass einfach nicht honoriert wird, wenn ich mich dem Patienten zuwende. Und dadurch kann ja auch nichts zurückfließen. Also das ist schon sowas, wenn ich immer nur am Geben bin, dann kommt ja auch nichts zurück. Und dadurch füllt sich ja auch mein persönlicher Zufriedenheitsspeicher nicht, weil ich gebe ja nur, aber ich merke gar nicht, ob und was zurückkommt. Okay, kleiner Exkurs, zurück zu den Umfragen. Ein Problem scheint tatsächlich auch die Arbeitszeit zu sein und die mangelnde Dokumentierbarkeit. Also das ist nach wie vor ein großes Problem zu sein scheint, Überstunden zu dokumentieren und wenn die dokumentiert werden, dass mit denen einfach nichts passiert und ja, die nicht ausgezahlt werden oder abgebaut werden können und Ähnliches.
Aber man kann schon festhalten, es gibt im Kontrast zu dem, was du vorhin gesagt hast, also das ist eigentlich ein Beruf, der prädestiniert dafür ist, dass man Glück empfinden müsste eigentlich, aber die Realität sieht anders aus. Es gibt viele Menschen, viele Kolleginnen und Kollegen, die unzufrieden sind, die unglücklich sind, die vielleicht sogar krank werden, weil auch da ist es ja so, dass ich da schon Zahlen gelesen habe, was Depressionswahrscheinlichkeit, Suchterkrankungen, Suizidraten und so weiter, das ist ja auch was schon auch einen sehr nachdenklich machen kann.
Ja.
Also diese Zahlen sind ja auch noch da. Also diesen Kontrast gibt es auch nochmal im Kontext dazu, ja, den Fachkräftemangel, der ja immer stärker wird. Ne? Also du hast es gesagt, 40% der Kollegen, die in dieser Umfrage befragt worden sind, haben darüber nachgedacht, sogar ihren Beruf zu wechseln. Das ist ja eigentlich was wir uns dann eigentlich gar nicht leisten können. Also unabhängig jetzt von den persönlichen Schicksalen natürlich. Ja. Du hast es gerade schon angerissen. Also du hast gerade schon so ein paar Faktoren genannt, warum das so sein könnte, Bürokratie, der ganze Papierkram, den man hat, das kenne ich noch gut aus der Klinik. Ich denke, das kann ich mir auch vorstellen, einfach weil meine Frau auch in der kassenärztlichen Medizin arbeitet. Also da kriege ich auch viel mit. Du hast gerade gesagt, dass Überstunden, Arbeitszeiten, dass das ein Problem ist. Gibt es noch andere Faktoren, die du vielleicht aufführen könntest oder die dir aufgefallen sind in deiner Recherche, warum dieses Glück getrübt wird?
Ja, also was im Ärzteblatt auch nochmal sehr schön aufgedröselt wurde, ist halt auch die Sache mit der Ausbildung. Also dass wirklich dieses, gerade für die jungen Ärzte, für die jungen Assistenzärzte auch dieses, einen älteren, erfahreneren Arzt zu haben, einen erfahreneren Assistenzkollegen oder einen Oberarzt, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt, der einem Sachen zeigt, der auch so ein bisschen, ja, wo man so das Gefühl hat, sich auch so da so ein Backup zu haben, der einem Rücken stärkt, dass das einfach durch diese Wirtschaftlichkeitserwägungen auch mehr und mehr verloren geht. Und dass dadurch dieses Ausgeliefertsein zwischen dieser dem, dass man liefern muss, also dass er einfach die Station umgetrieben werden muss oder dann die Patienten auch in der Klinik, in der Praxis halt behandelt werden müssen in der hohen Schlagzahl, dass gleichzeitig dieser hohe Unsicherheitsfaktor, der von der noch nicht vorhandenen Erfahrung kommt, dass der auch ganz störanfällig macht, auch für psychische Erkrankungen. Und dass eben gerade junge Assistenten da besonders gefährdet sind. Das konnte man schon ganz schön sehen, dass gerade die Oberärzte, Chefärzte, die schon länger dabei sind, die einfach auch viel Erfahrung schon sammeln konnten, dass das sehr viel Sicherheit gibt. Und was natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, da sind wir ja eigentlich schon bei der Resilienz. Was hält gesund, was hält glücklich in diesem Zusammenhang, ist eben auch dieser Pol, dieser Gegenpol, dieser soziale Ausgleich. Also habe ich einen Freundeskreis, funktioniert meine Familie, habe ich da einen Hintergrund, der noch ein Thema außerhalb meiner ärztlichen Tätigkeit ist. Und das wird natürlich mit Überstunden, mit intensiven Arbeitszeiten, mit Diensten gestört. Also und das muss eine Familie dann erstmal mitmachen. Und gleichzeitig, wenn ich dann daheim auch noch Ärger habe und im Beruf es auch schwierig ist, dass ich dann nicht so resilient bin, dass ich dann einfach auch anfälliger bin für destruktive Kompensationsmechanismen, das ist dann gut nachvollziehbar. Und Ärzte führen ja, und das hat mich auch immer erschreckt, Ärzte sind ja nicht nur Stammgäste unter den Top 10 der berufsassoziierten Suizidlisten, also der Suizidraten nach Berufen kategorisiert, sondern ich meine, Ärzte sind ja auch schon lange bekannt, dass es Probleme gibt mit Suchterkrankungen, aber eben auch mit Burnout, Depressionen. Wobei wir ja dann auch wieder das große Problem haben, dass ja Ärzte nur sehr ungern zum Arzt gehen. Das heißt, bis ein Arzt einer adäquaten Therapie zugeführt wird, ist es ja auch nochmal ein weiterer Weg als bei den meisten unserer Patienten.
Das ist das Kind meistens schon in den Brunnen gefallen, ne?
Ja.
Caroline, ich würde gerne hier schon einen Punkt machen. Also es kommt mir vor wie schon, wobei wir schon eigentlich sehr, sehr viele Sachen besprochen haben. Ich würde gerne hier aufhören für heute, aber du bist ja so nett und hast zugesagt, weiter in das Thema einzusteigen, weil klar, jetzt haben wir ganz viele, jetzt haben wir so ein bisschen so einen Status quo erhoben. Die Frage ist ja, wie kommt man möglicherweise aus diesem Problem heraus? Und deswegen, danke für heute. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir sehr herzlich. Die Zeit verfliegt und ich freue mich natürlich, dass wir von den schwierigen Punkten auch noch zu denen kommen, die hoffentlich hilfreich und konstruktiv sind.
Genau, also das ist ja das Ziel dieses Gesprächs mit dir oder dieser Serie von Gesprächen mit dir, dass wir natürlich hinwollen zu dem leuchtenden Glück und dem Spaß an unserem Beruf. Denn auch ich muss sagen, dass ich das unheimlich gerne mache, unheimlich gerne Arzt bin. Und ja, deswegen, also wir vertagen das jetzt, spannen hier den Bogen, den Spannungsbogen auf und vielen Dank für heute und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir.
Ich danke dir sehr. Schönen Abend noch, Kai. Tschüss.
Danke, tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.